Karl Bruckner, Sadako will leben, gelesen von Till Fierit. Dies geschah am Vormittag des 20. Juli 1945. Aus dem Luftraum über dem glitzernden Inlandmeer kam ein leises Dröhnen. Eine japanische Beobachtungsstation an der Küste der Insel Seekok funkte der Befehlsstelle für die Verteidigung Südjapans im alten Schloss von Hiroshima, feindlicher Bomber im Anflug. Einige Minuten später folgte dieser Funkmeldung eine zweite. Feindbomber wurde als Aufklärer erkannt. Die Befehlsstelle ließ keinen Fliegeralarm für die Stadt geben, um die Arbeit in den Rüstungsbetrieben nicht unnötig zu unterbrechen. In letzter Zeit hatten Feindflugzeuge mehrmals Hiroshima überflogen und keine Bomben abgeworfen. Am Ufer eines der sechs Arme des Ota-Flusses fischte der arbeitsunfähige alte Bootsbauer Kenji Nishioka. Er saß auf einem Stein, der aus dem Uferschlamm ragte. Seine nackten Füße ließ Kenji vom Wasser umspülen. Die Kühle linderte das Brennen in den geschwollenen Knöcheln. In der vergangenen Nacht war der Schmerz besonders arg gewesen. Kenji betrachtete nachdenklich die kranken Gelenke. War es die Sommerhitze, die seine Knöchel anschwellen ließ? Oder hatte seine Nachbarin, die alte Kumakichi, recht, wenn sie sagte, alles Übel kommt vom Krieg? Daran mochte etwas Wahres sein. Der Krieg war schuld, dass er, Kenji, in den vergangenen Monaten nur mehr jeden dritten Tag so viel Reis erhielt, wie er früher an einem Tag gegessen hatte. Die Männer in der Stadtverwaltung hielten wohl alle alten Leute für unnütze Esser, weil sie ihnen gar so winzige Mengen Lebensmittel zuwiesen. Die Jüngeren hatten keinen Respekt mehr vor den Alten. Ja, ja, der Krieg verdarb die Sitten. Wenn er nicht bald endete, mussten die alten Leute verhungern. Missmutig zog Kenji die Angelschnur ein und steckte einen frischen Köder an die Angel. Seit dem frühen Morgen saß er hier, aber kein Fisch hatte angebissen. Hätte er sein gutes Boot noch gehabt, er wäre aufs Meer hinausgefahren zum Fischfang. Dieses Boot war aber schon im ersten Kriegsjahr für die Marine beschlagnahmt worden. Und alles Schiffsholz dazu, das er zu einer Zeit aufgestapelt hatte, als er noch schwere Jollen baute für Fischer und auch leichte Ruderboote für Vergnügungsfahrten. Aus unbestimmbarer Richtung kam ein Dröhnen. Das Geräusch schwoll an, verebbte und ließ sich abermals vernehmen. Kenji Nishioka spähte blinzelnd himmelwärts. Die Sonne blendete ihn. Die Augenschlitze in seinem vollmondrunden Gesicht glichen nun zwei Pinselstrichen mit schwarzer Tusche gemalt. Angestrengt bemühte er sich, die Ursache des Gedröhns zu erkennen. Nun bog er den Kopf so weit nach hinten, dass der schüsselförmige Hut aus Bast von seinem Kahlkopf abrutschte und in den Uferschlamm fiel. Dieser Hut war früher die Kopfbedeckung eines Rikscha-Fahrers gewesen. Der hatte den Hut, als er zum Militärdienst eingezogen wurde, seinem Gläubiger Nishioka als Pfand für ein kleines Darlehen zurückgelassen. Damals war der Hut fast neu gewesen. Jetzt war er zerschlissen und ohne Form. Trotzdem trug ihn Kenji mit Vorliebe und deshalb wischte er sorgsam den Schlamm weg, der auf dem Hut haftete. Er war so beschäftigt damit, dass er vergaß, was er vorhin in der Luft gesucht hatte. Als ihn das lauter werdende Gedröhn daran erinnerte, wurde er durch das jäh einsetzende Stampfen einer der vielen Maschinen in der Mitsubishi-Schiffswerft am jenseitigen Ufer übertönt.